Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Du bist ja ein Ur-Berliner, kann man wirklich sagen. Aufgewachsen in Charlottenburg. Deine Mutter ist Berlinerin und dein Vater Kroate. Hm. Bist du zweisprachig aufgewachsen?
Gar nicht, nee. Also ich kenne Kroatien als Ferienland. Und da war ich auch gerade eben in den Ferien. Und dann ist das immer super peinlich, wenn man Aljinovic sich vorstellt. Ja. Und dann noch so Dobadan hinkriegt und dann hört's auf.
Trotzdem bist du ja relativ multikulturell aufgewachsen, kann man sagen. Bist zwar aus Charlottenburg kaum rausgekommen, denn du bist ja auch in Charlottenburg zur Schule gegangen. Es war aber auch eine französischsprachige Schule. Wie kam es denn dazu? Wart ihr von Hause aus frankophil?
Nee, ich interessierte mich für Französisch, zu meinem großen Nachteil später in der Schule. Und dann gab es so eine Schule, da sind wir so als Clique sozusagen auf eine Grundschule gegangen, die hatte das als erste Fremdsprache und dann gemeinsam auf Schiller-Gymnasium rüber gewechselt. Und da war dann halt eben Französisch die erste Fremdsprache und Englisch die zweite. Und ich weiß noch, das endete, glaube ich, damit in der 10. Klasse, dass die Französischlehrerin zu mir sagte, tu es très sympathique, mais totalement insuffisant. Was so viel heißt wie sehr sympathisch, aber vollkommen stulle. Und dann hatte ich das abgewählt vom Abitur, damit ich das dann wenigstens schaffe.
Du wolltest ursprünglich Comiczeichner werden. Fing das auch schon so in der Schule an, dass du während des Unterrichts immer so ein bisschen Skizzen gemacht hast?
Ich habe sehr, sehr viel während des Unterrichts gezeichnet, auch nicht zu meinem schulischen Vorteil. Und wir sind immer noch befreundet mit Paul. Wir haben halt immer im Kinderzimmer zusammen gezeichnet. Die Mutter war Kunsterzieherin von Paul und da wuchs ich in so einem Umfeld auf, wo sowieso viele Stifte rumlagen. Mhm. Kunsterzieherin ist zu wenig gesagt, ist eine richtige Malerin. Und da haben wir halt eben uns gegenseitig reingesteigert und hatten so eine Konkurrenz, wer besser zeichnet kann. Besteht heute noch, er ist Grafiker, ich bin ab und zu mal mit dem Zeichenstift unterwegs und lege den auch eigentlich selten aus der Hand, aber man kribbelt nur rum.
Weil du gerade sagst Kinderzimmer, im Kinderzimmer hast du, glaube ich, auch deine ersten Hörspiele schon gemacht.
Das ist auch genau da entstanden. Wir haben ganz viel Quatsch gemacht, der schön ist. Wir haben neben den Playmobil-Figuren, die wir zu riesigen Filmabenteuern bewirtet haben, haben wir immer so Platten aufgelegt, klassische Platten, haben dazu Hörspiele gemacht. Mhm. Und dann irgendwann mit 10 oder so haben wir dann die besten von diesen Improvisationen rausgeschrieben und hatten dann so eine Radioshow. Das waren immer so, weil das immer so 3 Minuten Musikstücke waren das immer 3 Minuten komplett Dramen mit mörderischem Ausgang und haben das so in Diskos und so gespielt und dann war das irgendwie sehr erfolgreich.
Wie war denn das nach dem Abi? Da hattest du ja auch schon einen Job als Illustrator. Mhm. Hattest du jemals mit dem Gedanken gespielt, auch mal ins Ausland zu gehen?
Comics hier in Deutschland zeichnen, das schien ziemlich merkwürdig. Also es gab so einen Seyfried, der hatte das irgendwie geschafft, was Tolles zu erzählen und so. Aber mir war doch bewusst, dass die richtigen Schulen, da wo man das lernt, die sind ja in Belgien oder in Frankreich oder
zum
so,
Beispiel,
da müsste man dann hingehen.
Ja.
Dann habe ich mich da auch so ein bisschen versucht zu bewerben, aber das nicht richtig ernsthaft verfolgt und irgendwann fiel die Mauer und mir war klar, ich brauche jetzt irgendeinen Abschluss, ich brauche eine Ausbildung, ich brauche einen Schein. In diesem Land braucht man einen Schein. Und habe die Mappe fertig gemacht für die HDK, aber die Schauspielprüfungen waren vorher und da habe ich dann bestanden und dann jetzt liegt die Mappe so immer noch wurde nie abgegeben und dann war es klar, dass das mit dem Ausland, also ich habe viel mit Engländern in Berlin Quatsch gemacht und hätte mir super, also groß gewünscht, mal in England was zu machen, Theater zu spielen vor allem, also gar nicht jetzt von Hollywood zu träumen, einfach nur, weil wir sehr viel auf Englisch gespielt haben und sehr viel in Europa rumgefahren waren, aber es hat sich nie ergeben.
Ein Jahr vor Maueröffnung hast du dich ja noch an der FU eingetragen für Englisch und Französisch, war das mehr prophylaktisch oder hattest du da ein richtiges Ziel?
Nee, das war rein prophylaktisch. Ich habe da nie einen Hörsaal betreten.
Du hast ja auch währenddessen immer schon so ein bisschen Theater gespielt. Also Theaterproduktion, du hast es eben schon kurz erwähnt, auch mit einer englischen Truppe.
Genau.
Wie kam es dann tatsächlich doch zu der Entscheidung, eben nicht Illustrator oder Karikaturist zu werden oder gar an der FU doch zu studieren, sondern eben Schauspieler zu werden? Hatte damit die Maueröffnung eventuell auch was zu tun? Schauspielschule?
Ja, und zwar ganz stark. Wir machten eine Produktion am Hebbeltheater, die hieß Dracula und darum ging es auch. Da waren einige direkt nach der Wende ziemlich veritable, neugierige Schauspieler aus dem Osten, die mal gucken wollten, was im Westen los ist. Und da war unter anderem halt ein Jerry Wolf, der durchaus bekannt war in der DDR. Der war unser Grand Seigneur, Dr. Van Helsing spielte er. Und der war irgendwie so ein bisschen eher wie meine Engländer. Kinder. Also während ich dachte, so auf der HDK, da sind die so schaubühnig in sich gekehrt und machen so irgendwie...
Intellektuell.
Und ich fand das irgendwie ein bisschen doof. War der so volkstheaternah, wie ich das von den Engländern eben kannte. Mhm. Und auch in England kannte, dass man sagte, ja, Künstler ist jetzt nicht unbedingt jemand, der nur introvertiert ist oder nur so rabenschwarz gekleidet in der Kantine über die Schlechtheit der Welt mosert und dann irgendwie Tschechow zum Besten gibt, sondern das sind Leute, die wollen erstmal unterhalten und dann auch was Kluges sagen.
Ein völlig anderer Ansatz.
Und den eigentlich sonst oft sagen, ordentlich guten Tag und nicht guten Tag. Und da kam ich dann auf die Idee, na, ich bewerbe mich mal auf dieser Ostschauspielschule.
Ernst Busch,
weil das scheint irgendwie doch ein relativ gesunder Verein zu sein. So von der Grundhaltung her oder mir nahe. Und ja, die wollten mich auch gleich. Das Lampenfieber der Aufnahmeprüfung, weiß ich noch, das war immens. Und da ich aber schon ganz viel gespielt hatte, konnte ich damit irgendwie umgehen und mich da rausretten. Also ich habe dann auch dann irgendwie, musste ich was vorsingen und kriegte das nicht hin mit dem Kassettenrekorder und das lief irgendwie ganz merkwürdig auseinander. Und dann habe ich halt aus dem Fehler irgendwie versucht, einen Witz zu machen. Mhm. Und die sagten, naja, der geht halt bei Witzen nach vorne und nicht nach hinten. Mhm. Tauglich.
Was haben deine Eltern gesagt, als du sagtest, du wirst übrigens Schauspieler und gehst nicht an die FU?
Da waren die ganz liberal. Meine Mutter war sehr theaterinteressiert in ihrer Jugend und fand das irgendwie lustig. Und mein Vater, eher so ein, naja, so ein dalmatinischer Macho-Typ von der Natur her, fand das irgendwie, oh, wenn er berühmt wird, ist okay. So.
Also, wenn man deine Vita so liest, dann hat man den Eindruck, als ginge es wirklich direkt auch nach dieser Schule, also nahtlos über in Theaterproduktionen, wo du engagiert. Was war das tatsächlich so?
Dann bin ich ja direkt nach der Schauspielschule sehr absichtlich ans Renaissance-Theater gegangen. Ich war da mal mit meinen Engländern, weil die hatten Bunbury gemacht. Mhm. Und das ist so ein Stück, das wir auch gemacht hatten. Damals in den 80ern war das so, wir hatten das so gemacht mit Musik von Madonna und meinten eigentlich so New Wave Lifestyle Verlogenheitsding da drin entdecken zu können, hatten es mit großem Spaß und wirklich europaweit auch gespielt. Das war eine tolle Off-Theater-Produktion. Und wenn wir sagten, der letzte Satz des Stückes ist der Originaltitel im Englischen, and for the first time in my life, I realized the vital importance of being earnest, also ernst zu sein. Und das war meistens so, dass der Saal mitschrie und dann sag ich das am Renaissance-Theater und da war es zum ersten Mal beim Leben, erkenne ich, wie wichtig es ist, ernst zu sein. Mit zwei Pausen. Pause, 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 Vorhang, Applaus. Und ich dachte nur, so kann man es falsch machen. Und traf diesen Horst Filon und es stellte sich raus, dass der gerade eben Intendant geworden ist und sagte, ich weiß auch nicht, das ist so ein bisschen Virtuosentheater. Da kommen so Fernsehschauspieler auf die Bühne und stehen da an der Rampe und der Rest spricht so ein bisschen Synchrondeutsch drumrum. Das habe ich nicht gelernt auf der Ernst Busch, das kann ich nicht bedienen. Daraufhin kriegte er einen Tobsuchtsanfall, dass das ja wohl eine milde Beschreibung dieser Scheiße sei, die da in den letzten Jahren passiert ist. Er würde jetzt alles neu machen. Und mir gefiel dieser Tobsuchtsanfall, weil der nicht frei von Humor war. Und glaube, seit dem Tag sind Horst und ich irgendwie, haben einen Draht zueinander. Und dann begann ich da und habe halt, dann war er sehr nett, weil natürlich kann das Haus nicht mit einem festen Ensemble arbeiten. Mit Gästen vor allem muss es arbeiten. Aber ich war mit noch einem aus meinem Studienjahr, Christoph Jacobi und Ursula Karusheit. Wir hatten feste Verträge. Und dann hatte ich da 4 Jahre einen festen Vertrag und war dann lange Gast da. Also wie alle anderen auch, aber immer wieder in Produktionen. Und dann, weiß nicht, nebenbei ergab sich der Tatort.
Ganz nebenbei ergab sich der Tatort. Wie war das, als du dieses Angebot bekamst? Du hattest ja vorher natürlich schon Fernsehrollen, Filmrollen gespielt und hattest auch schon für den Tatort gespielt. Dieses Angebot, was war das für ein Gefühl?
Das war ein ganz anderer Weg. Das war noch so, dass ich anfing, auch noch vor der Mauer mit DFFB-Studenten Filme zu machen, die mich aus dem Off-Theater kannten. Und irgendwann kam ein ganz, ganz schöner Abschlussfilm. Und das war wie eine Visitenkarte für die Fernseher. Arbeiten. Und das hatte gar nichts mit der Ernst Busch zu tun. Oder scheinbar nicht. Also das war dann halt eben, ach ja, der ist da ja auch gut ausgebildet und so. Mhm. Aber im Wesentlichen rekrutierte sich das daraus. Und dann gab es so ein paar Fernsehrollen und so. Und das fand ich alles nicht so interessant, aber lustig. Und ich meine, das ist natürlich so eine Monatsgage pro Drehtag. Also eine Theatergage an einem Tag, das ist toll.
Hat schon was. Ne?
Hat schon was und es ist ja auch spannend zu filmen. Ich habe das aber nicht so richtig ernst genommen. Und dann kam die Einladung zum Tatort-Casting und ich dachte so, aha, ich habe nie irgendeinen Tatort gesehen. Also ich habe mal so durchgesäppt und ich weiß, wer Schimanski war. Aber ich habe davon Tatort keine Ahnung. Brauchen die mich da jetzt als Macho oder als Clown? Das weiß ich nicht. Und bin da hingegangen und habe nur Quatsch gemacht mit diesem mir völlig unbekannten auch noch Dominik Rake, der den Quatsch lustig mitmachte. Und dann ging ich raus und dachte, na, ist ja auch albern. Ich bin ja kein Kommissar, also sehe ich ja schon gar nicht aus. So wie Schimanski, das ist ein Kommissar. Und dann kriegte ich einen Anruf, ja, wir wollen dich nochmal. Recall nennt man das heute wohl. Und da kriegte ich dann einen Schreck. einen richtigen Schreck, weil ich dachte, ach, das ist ja, und ich trete gerade mit, hatte eine nette, durchgehende Rolle in so einer Klinikserie mit einem tollen Team. Also wir hatten da unseren Spaß und haben da auch was ganz Gutes gemacht. Ich hatte aber keine Lust mehr, habe gesagt, ich steige da aus. Das reicht mir jetzt nach 3 Staffeln oder so. Mhm. Der Produzent glaubt bis heute nicht, dass ich erst dort Tschüss gesagt habe und dann den Vater bekommen. Ich glaube, selbst wenn ich ihn ins teuerste Restaurant einlade und sage, nein, nein, so war es, er wird es nicht glauben, aber es war so. Und dann kam ich da hin und wir hatten noch ein paar Drehtage und sagte, ja, jetzt werde ich Tatortkommissar. Und dann sagte Michael Schiller, glaube ich, da gehst du montagmorgens zum Bäcker und wirst begrüßt mit Herr Kommissar. Das ist dann so. Und da kriegte ich aber richtig Schiss. Ich dachte so, um Gottes Willen, das ist jetzt nun. Und danach gibt es ja eigentlich im Fernsehen auch nicht mehr viel. Das ist ja schon das Premium-Produkt und Ende der Karriere.
Mehr geht fast nicht.
Mehr geht danach. Also gruselig, aber hey, zweimal im Jahr, damals noch dreimal im Jahr, so 90 Minuten miterzählen, okay. Und dann habe ich mich da reingebissen irgendwie. Ich muss ja sagen, erstens haben wir es 10 Jahre durchgehalten, dann hieß es ja, der SFB-Tatort damals hatte nicht so einen tollen Ruf. Es war ein bisschen misslungen mit Glatzeder, ein bisschen sehr misslungen, was vor allem am Video lag. Dann war es mit Günter Lamprecht, das war irgendwie unglücklich auseinandergegangen, die haben sich nicht vertragen, mir schleierhaft war, dann aber deutlich wurde, als ich den Redakteur traf. Und der nicht mehr im Sender arbeitet jetzt. Und dann haben wir jetzt angefangen zu arbeiten. Und ich meine, der nächste, der kommt, von Heiko Schier, der sieht richtig, den habe ich gestern geguckt, weil ich kriege ja die DVD vor. Der sieht richtig abendlich aus. Also da kamen wir so, ja, da hat sich was entwickelt in den 10 Jahren. Das hat sich im Nachhinein, finde ich, sehr gelohnt. Und es macht auch noch Freude.
Aber ihr habt euch im Grunde genommen ja wirklich gesucht und gefunden, wenn man euch beide sieht. Er, Dominik Rake, Lonesome Cowboy, du so ein bisschen der Seriösere. Aber es passt einfach. Wie hat sich denn diese Zusammenarbeit dann auch im Laufe der Jahre entwickelt?
Schwer, also weil Dominik und ich eigentlich so gar nichts miteinander anfangen können. Privat, also wir sind sehr bedacht miteinander, sehr höflich und zärtlich umzugehen bei der Arbeit, also das schon, aber ganz merkwürdig, eigentlich sind wir so unterschiedliche Charaktere, also ich glaube, wir können uns einen Abend wunderbar amüsieren, aber zum Beispiel in die Ferien fahren zusammen, das würden wir nicht machen.
Das muss ja dann auch nicht unbedingt sein.
Nee, das muss auch nicht sein. Und er ist auf ganz andere Art und Weise hochintellektuell und hat einen ganz anderen Hintergrund als ich und auch teilweise völlig andere Ansichten und das ist natürlich spannend, das reibt sich. Und dann, ach, im Prinzip könnten wir dasselbe machen, aber es sieht halt bei jedem so unterschiedlich aus, dass die Frage, wo waren sie um 17.30 Uhr, entweder vom Cowboy kommt oder von dem etwas kleineren, etwas spießigeren und immer anders aussieht. Und das ist, glaube ich, eine gute Wirkungskombination. Bisschen fehlerhaft fand ich, dass die Figuren zu comichaft waren in vielen Dingen und zu sehr die Reiberei untereinander gemacht haben. Mhm. Und das fand ich immer ein bisschen schwierig, weil, also ich will schon, wenn ich das sehe, dass meine Helden das, was sie tun, auch wirklich tun wollen. Mhm. Und wenn sie sich nur mit sich selber beschäftigen und daraus den Hauptanteil machen, dann fehlt dieses Moment, auf das Ziel der Handlung zuzugehen. Und dann wird es ein bisschen beliebig und eigentlich bremst es. In dem Moment sagt man, oh, jetzt machen die ihr viel Guckchen. Mhm. Und das hat nachgelassen zum Vorteil der Sache, weil so wie wir nebeneinander stehen, brauchen wir das nicht noch auch ans große Plakat hängen, unsere Unterschiedlichkeit, weil die steht eigentlich in jedem Bild. Und dann kann man sich auf natürliche Art in diese Situationen begeben und dann wird es eigentlich spannend, mit dem Buch mitzugehen. Mhm. Das hat zugenommen. Es wird auch der Mut, Regisseure und Autoren einzuladen, die sagen, ja, ihr könnt da machen. Also dass die Redaktion denen Freiheiten gibt und so. Dieser Mut hat sehr zugenommen. Mhm. Das bleibt eigentlich spannend, weil kommen Leute neugierig an und wollen mit uns arbeiten und wollen was für uns schreiben und so. Kann weitergehen.
Und wie gehst du jetzt mit der Situation beim Bäcker um, Tag, Herr Kommissar? Welche Brötchen hätten Sie gerne?
Das habe ich irgendwie nie als störend empfunden, weil da ich sowieso in einem Kiez in Berlin groß geworden bin, wo man guten Morgen sagte und wusste, wer man ist und wer ungefähr wo wohnt.
Du hast ja in ganz vielen unterschiedlichen Rollen gespielt, unter anderem auch 7 Zwerge, Männer allein im Wald.
Ja.
Als schlecht gelaunter Zwerg Claudi.
Ja.
Wie ist dir das denn gelungen? Du hattest ja die gesamte Comedy, die da aufgelaufen ist und Otto noch dabei. Wie kann man da schlecht gelaunt bleiben?
Das war schwer. Es gab eine Regieanweisung von Sven Unterwald, der sagte, mach mal in den Pausen bei den Clowns nicht mit. weil oft passierte in den Pausen nochmal ein Feuerwerk. Die spielten immer gegeneinander sich ihre besten Sachen vor. Und wer ist schneller im Improvisieren oder so? Und dann habe ich mich immer abseits gestellt. Aber sie nicht die schlechte Laune. Es war halt so, ich habe das Buch bekommen und dachte, das ist ein Kracher. Mhm. Also was jetzt Otto macht, dass er sich so ein bisschen wie der Walt Disney der deutschen Comedy umringt mit denen, die da sind. Und diese Frankfurter Schule, wo ja dieser Humor herkommt, jetzt auf das Märchen zurückgreift und da mit hohem Produktionsaufwand, ganz tollen Bildern sich über das Grimmsche Erbe da lustig macht und sehr klug lustig macht. Das muss man mitmachen, wenn man darf. Und die fanden alle, dass ich eine wunderbar schlechte Laune hatte.
Absolut. Es kam richtig gut rüber.
Schwer gewesen, weil ich dachte, manchmal bin ich nach Hause gegangen und so. Ich habe mich auch extra nicht, alle wohnten in einem Hotel in Köln. Ja, mein Sohn war noch etwas kleiner und ich wollte auch Family mithaben, gelegentlich, weil es war eine lange Drehzeit. Und ich habe mir eine Wohnung besorgt irgendwie und habe gesagt, nee, also das Hotelzimmer könnt ihr euch sparen. Kann ich ein Auto haben und eine Wohnung irgendwo, kommt für euch doch aufs selbe raus. Hm. Und das wurde mir gegönnt und so bin ich abends halt eben, bin ich morgens alleine hingekommen und wieder alleine weggegangen und habe dieses, ja, das war schon viel Partywohl, habe ich gehört.
Noch dazu in Köln, kann man sich das vorstellen.
Bei dem einen oder anderen auch mal morgens gesehen. Hm. Die hatten schon richtig Spaß, aber ich habe mich da so ein bisschen rausgeklinkt innerlich, weil ich dachte so, na, ist auch schwierig, ich bin da Schauspieler, das sind ja alles, nicht, dass ich nicht lustige Sachen auf der Bühne ohne Ende gemacht und geliebt habe, aber das ist schon ein bisschen anders.
Ist dir das eigentlich mal passiert, während der Dreharbeiten, aber noch schlimmer ist es, glaube ich, auf der Bühne, dass du so einen richtigen Lachanfall gekriegt hast und es einfach nicht mehr weiterging?
Öfters, natürlich.
Was machst du denn dann?
Lachen, was soll ich denn machen?
Aber es gibt ja so Momente, wo man einfach nicht mehr aufhören kann, wo man sich immer wieder anguckt, wenn man auf diese eine Passage kommt und nicht mehr weiter.
Ja, aber das ist doch toll. Also wenn der Zuschauer im Theater versteht, warum, dann ist das großartig. Manchmal so ein Abend, der so dümpelig beginnt, man hat ein gutes Stück, vielleicht noch den Abend davor richtig toll abgeschlossen und die Leute gingen zufrieden nach Hause. Und dann kommt man raus und irgendwas funktioniert nicht ganz. Also man ist nicht so im Rhythmus mit dem Saal. Und dann passiert so ein doofer Fehler und man lacht und alles öffnet sich. Und dann spielt man weiter so, die Scham ist gebrochen, und plötzlich ist alles möglich. Solche Momente sind wunderbar und manchmal auch der Hänger. Also ich weiß, dass Jürgen Tarach mal einen Hänger hatte. Ich konnte nicht mehr. Das war so süß, so toll. Er musste auch wirklich eine ganz komplizierte Geschichte verdrechselt erzählen und kam völlig raus. Stand dann da und sagte, das ist doch peinlich. Ute, die Souffleuse. Ja. Ute, wo? Und er musste vom Winde verweht nacherzählen, weil er den Produzent Selznick spielt. Und zwar in einem Affenzahn und so, dass es auch keiner versteht. Und ich war der Autor, der das Buch nie gelesen hatte und jetzt das Drehbuch retten sollte in kurzer Besprechung. Und ich habe mir nur gesagt, ja, aber ich habe es ja nicht gelesen. Und er stand da rum und sagte so, Red Butler kommt zu Scarlett und Red kriegt ein Kind. Nein, Red, oh, ist das peinlich. Und lief nun rum und guckte mich an, Boris. Ich glaube, er sagte sogar Boris. Und ich konnte nur sagen, was ich schon 10-mal vorher gesagt hatte in der Rolle. Ja, ich habe es nicht gelesen, aber ich konnte ihm nicht helfen. Ich wusste gar nicht, wo ich da ansetzen sollte. Und ich weiß, dass Gundbert Warns in den Kulissen vom Renaissance-Theater Liegestütze machte, weil er war 3 Minuten später dran mit auftreten. Und er lag lachend so hinter der Bühne, dass er sagte, wenn ich jetzt auftrete, trete ich einfach nur auf, brülle lachend los und muss wieder abgehen. Das Stück wird nie weitergehen. Am Ende des Abends, also das waren ja so vielleicht gefühlte 20 Minuten, real 3, wenn es hochkommt. Mit Applaus für Jürgen, der das dann wieder fing. Und einem knackwachen Saal, der dieses Abenteuer von Zusammenbruch da miterlebte. Und am Ende spielten wir, also fehlerfrei, wenn es sowas überhaupt gibt, durch und hatten einen sehr erfolgreichen Abend, wo die Leute sehr dankbar waren. Weil der Zauber wurde deutlich, sonst dreht ein Schauspieler auf und sagt, ja, der spielt jetzt die Rolle. Und dann merkt man plötzlich, nee, der spielt die wirklich, man sieht den Unterschied. Also diese Fehler, finde ich nicht, sollte man nie produzieren. Aber wenn sie passieren, hallo?
Also völlig losgelöst.
Und manchmal ist es so beim Drehen, wenn man da albern kichert und der Regisseur irgendwie so hinter seinem kleinen Watchman da auf das sieht, was die Kamera sieht und die Situation nicht ganz mitkriegt und wir müssen da plötzlich über eine Absurdität lachen, dann zeigt es auch, dass wir wach sind. Man sagt irgendwie so, das kann ja jetzt in der Situation, es ist ja lächerlich, wenn das passiert. Und dann lacht man und er sagt, was lacht denn ihr da? Oh, schwer zu erklären. Wir versuchen es nochmal.
Vor allen Dingen, das passiert ja auch oftmals gerade in so angespannten Situationen, wenn es eine ganz tragische Geschichte ist oder ganz traurig. Gerade dann ist es ja immer so.
Ja, klar, weil man sagt so halt eben, ich muss Ihnen jetzt was sagen. Und dann fängt man an zu kichern. Weiß manchmal gar nicht warum, weil es so blöd ist, was man da gerade macht. Mag ja in der Kamera dann nachher mit dem Schneiderraum wirken, aber ich so, wo waren Sie denn gestern um 17.30 Uhr? Kann das nicht. So funktionieren das diese. Ja. Und das sind dann halt eben, aber das macht eigentlich, sehe ich das nie als Katastrophe, sondern immer als, das ist locker, man bitte nicht provozieren, das ist dann, nervt dann und man will ja auch eine Arbeit in der Zeit machen, Film ist da auch teuer. Wo ist das Problem? Muss ja locker bleiben.
Was tust du, wenn du nicht arbeitest? Wie entspannst du dich?
Geh segeln. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich weg bin. Und dann gehe ich segeln.
Ja, und apropos weg bist, du warst ja jetzt auch gerade in den Sommerferien. Ja. Weg und auch überhaupt nicht zu erreichen, wie wir alle bemerkt haben. Wir haben versucht, dich über Handy zu kriegen, über Mail. So. Das heißt, du schaltest dann auch komplett ab.
Naja, es schaltet sich denn
im wahrsten Sinne des
Wortes auch das Internet relativ schnell ab. Mhm. Also ich hab jetzt so einen neuen Stick, der ist toll, der geht weltweit und der kostet 1 MB irgendwie 50 Cent oder so. Da kann ich dann auch mal, wenn ich eine Handyverbindung habe, dann kann ich auch mal meine Mails schnell mal runterladen.
Wenn es denn unbedingt sein muss.
Wenn es denn unbedingt sein muss. Weiter raus hilft das gar nicht. Da gibt es dann eventuell so ein Iridium-Handy. Das ist aber sehr teuer. Für Notfälle sozusagen, wenn jetzt irgendeine Entscheidung getroffen werden muss.
Wann man zum Beispiel zum Interview kommen möchte.
Kommen möchte. Sowas. Oder jetzt gibt es so ein Funksystem, gibt es da auch. Also ich versuche das jetzt irgendwie, aber dazu braucht man irrsinnig viel Wissen, wie man ins Internet kommt, über ein normales Funkgerät. Mhm. Das geht. Schwierig. Aber es geht, dann kriege ich dann wieder Mails. Also dass wenigstens so eine Grundversorgung an Mails und auch Nachrichten nach zu Hause kommt. Hm. Ich weiß jetzt, im Winter waren wir von Griechenland nach Mallorca, haben ein Schiff überführt, heißt das. Das heißt, der wollte das da hinkriegen und hat gesagt, wer mitkommt und hilft, darf umsonst mitfahren. Ja, und dann ist man plötzlich mitten auf dem Meer und hat halt keine, also wenn da kein Satellitentelefon für teures Geld ist, dann hat man nur so ein Funkgerät.
Und was fasziniert dich am Segeln? Die Freiheit? Unabhängigkeit?
Das ist wie eine Klassenfahrt, wie eine Theaterproduktion oder eine Filmproduktion ohne Ergebnisdruck. Der einzige Ergebnisdruck ist, gut ankommen und eine schöne Zeit miteinander haben, Teamwork machen. Alles ist anders, ist wie eine Mondfahrt. Man kann nicht normal kochen, man schläft anders, man steht anders, man muss sich anders bewegen. Die Regeln sind anders. Alles ist auf den Kopf gestellt so ein bisschen. Beim Segeln ist Wasser toll und Land ist doof. Ich mag Land in der Nähe nicht haben, weil da geht mein Schiff eventuell kaputt. Man muss umdrehen, man muss das ganze Denken umdrehen. Und alles muss man selber anfassen, weil es ist ja wie so ein Campingwagen, kann man sich das vorstellen. Es gibt Gas an Bord, aber das ist eine Anlage, die muss man aufpassen, darf man auch keinen Fehler machen, sonst buff. Der Vortrieb, den man erreicht, erreicht man im Wesentlichen dadurch, dass man irgendwie so Flügel aufstellt, die wie beim Flugzeug so einen Unterdruck entwickeln, dass man gegen den Wind fahren kann, wie so ein startendes Flugzeug. Wenn der Wind da richtig auf den Flügeln aufgelastet ist, dann hebt das ja ab und das Schiff saugt sich dann so in Windrichtung. Das heißt, man kommt dahin, wo der Wind herweht. Das ist schon mal irre. Das ist alles ein bisschen anders. Das ist wie, und wenn dann alle Lust haben, dann ist das halt eben so eine kleine Mondreise. Und im Sommerurlaub ist es dann mit Familie und Freunden. Da machen wir das dann ganz gut. Und so, dass dann meiden schlimmes Wetter möglichst und so hauen uns dann, ist dann eher so Camping, dann haut man sich in schöne Buchten und geht schnorcheln in den Hafen und guckt sich dann ein schönes Städtchen mal einen Tag an und so.
Nächste Woche können wir dich erleben im Renaissance-Theater, genau. Da ist Premiere von Elling. So eine Mischung aus Forrest Gump und einer flog übers Kuckucksnest?
Schön gesagt. Ja, das Erste, was ich erzählen muss, ich habe Michael Bogdanov, den Regisseur, in den 80er Jahren hier mit seiner Royal Shakespeare Company gesehen. Shakespeare Company gesehen. Und fand das ganz irre, wie der gearbeitet hat. Und dann rief der mich an, ob ich in Hamburg Elling spiele. Und ich hatte das Stück schon gelesen. Und das lief nicht ganz so, ich will da nicht nachtragend sein, ich habe es auch nicht gesehen. Aber Andy Hoppe hatte das gespielt, also der Partner von Lela Odenthal, im Kurfürstendamm-Theater. Und sagte, das war ganz doof gelaufen und das funktionierte nicht. Und ich hatte aber das Stück gelesen und gedacht, ach, ich weiß nicht, ob der das kann und so. Und hatte dann damals diese Produktion abgesagt. Gleichwohl, das Stück ist toll. Ich fand es großartig. Dann rief mich also dieser Michael Bogdanov an, den ich vor 20 Jahren irrsinnig verehrt habe. Und dachte so, okay, du gehst nach Hamburg und machst es da. Willst du eigentlich mit Michael Bogdanov arbeiten? Und tatsächlich machte er es so ein bisschen wie die Engländer, sowas anfassen. Erzählerisch, mit Gefühl. Und es geht um zwei Typen, die in einer Irrenanstalt in Oslo gesagt bekommen, so, jetzt seid ihr austherapiert, weit ab von normal, aber austherapiert. Der nächste Schritt ist, ihr müsst in eine eigene Wohnung und beweisen, dass ihr alltagstauglich seid. Und die beiden, die es trifft, davon ist einer ein kleiner, überbordender, schwätzender Lügner, der in seiner eigenen Fantasiewelt alles versucht, so erwachsen wie ein Politiker, wie ein Hochstatusmensch zu beurteilen und die einfachsten Handgriffe im Leben nicht hinbekommt. Der im Schrank gefunden wurde, als seine Mutter starb, bei der er 36 Jahre gewohnt hat und völlig lebensunfähig ist. Aber sprachlich dagegen so eloquent ist, nur nie ehrlich ist. Nie, nie, nie. Und er hat einen Freund, der ist 2 Meter, Peter Theiss. Der ist eigentlich nur tumm. Aber sau ehrlich, ganz gerade, der immer alles ganz gerade anpackt. Und diese beiden werden es schaffen, über verschiedene Schritte irgendwie eine Art von verschwiemelter Normalität für sich zu erreichen. Den Sieg über den Alltag zu feiern. Elling wird Dichter und Kraft schafft es, in einen Mini-Zeitungsartikel zu veröffentlichen. Aber endlich nimmt ihn die Welt so wahr, wie er sich immer sehen wollte. Und sie schaffen es, zu telefonieren. Und Kjell-Bjarne, der Große, denen fällt irgendwann mal die betrunkene Nachbarin Weihnachten vor die Füße. Schwanger wird der Mann und Partner dieser völlig verrückten, schwangeren Frau und wird ein guter Vater werden. Und sie lösen ihre Probleme auf. Und das ist jeden Abend ein Riesensieg. Und das ist gleich, also das ist so ein Stück, man sagt so, das ist super lustig. Es gibt endlos viele Gags aus diesen Situationen. Aber es ist romantisch. Es ist streng romantisch. Und das funktioniert in Hamburg ganz gut. Und dann hat der Horst gesagt, so, jetzt hast du genug in Hamburg gemacht. Also wenn du das jetzt unbedingt spielen willst, dann kommst du jetzt mal damit her. Und dann probieren wir das aus, ob wir das so hinkriegen, wie wir das selber schön finden. Und unglaublich, wir haben ganz viel, Roger Whittaker ist bei uns. Elling behauptet, dass Roger Whittaker seine Vaterfigur ist. Der Vater, den er nie hatte. Der Vater, der Gitarre spielt, während die Frauen im Saal aufseufzen. Ich persönlich finde Roger Whittaker suspekt. Musikalisch anstrengend, aber die Ausschnitte von Roger Whittaker sind so pathetisch lustig eingesetzt, dass man irgendwie sagt, ja super, deine super Musik den ganzen Abend, immer in den Szenen, das passt wie die Eins. Wenn man dann die CD insgesamt hört, sagt man, ich weiß, warum ich das nie gehört habe, freiwillig. Ja, und wir lieben eigentlich, also wir lieben die Produktion, das ist jetzt bestimmt auch schon 3 Jahre alt. Also wir haben das immer wieder in Hamburg gespielt und es ist immer wieder voll. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das hier ankommt.
Elling im Renaissance Theater jetzt am Freitag, die Premiere. Toi, toi, toi dafür, Boris Eljenowitsch. Danke, dass du hier warst.
Ich darf mich ja nicht für den Toi, toi, toi bedanken gegen den Aberglauben, aber ich danke herzlich, dass ich da sein durfte.